heute dran bin mit Predigen. Ich lese euch vor aus dem Buch Jeremia, aus Kapitel 31 und Vers 31, für die, die eine Bibel aufschlagen wollen oder in ihrem Smartphone blättern. Jeremia 31, 31. Kann man sich gut merken. Siehe, also das schreibt hier Jeremia, aber der, der spricht, ist Gott der Herr selber. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland herauszuführen. Einen Bund, den sie nicht gehalten haben, obgleich ich ihr Herr bin, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Siehe, es kommt die Zeit. An bestimmten Tagen kommen bei uns so Erinnerungen hoch. An runden Geburtstagen, an Hochzeitsjahrestagen. Wir hatten gerade vorige Woche einen. Oder bei einem Jubiläum. Dann packen wir Fotos aus oder schauen in unserem Smartphone nach. Vielleicht Fotos, die schmunzeln lassen. Komisch, wie wir damals ausgesehen haben. Bei anderen Bildern kommt dann Wehmut auf über verpasste Gelegenheiten, über geplatzte Freundschaften oder vergangene Träume. Der Bibeltext, den wir gehört haben, erinnert auch an früher. In diesem Text spricht Gott selber seine Gemeinde an. Wisst ihr noch, damals habe ich euch an die Hand genommen. In schwierigen Zeiten, da war ich bei euch. In einer schlimmen Situation habe ich euch herausgeführt. Ich habe mich mit euch verbündet. Ich bin mit euch gegangen. Ich habe fest zu euch gestanden. Damals auf der Flucht aus Ägypten und beim Weg in ein ungewisses Land. Manche von uns haben vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht nicht mehr mit Flucht, höchstens vielleicht bei der Flucht aus Afghanistan oder Iran. Die Angst bei der Überfahrt übers dunkle Meer in einem kleinen überladenen Boot, der Hunger. Oder vielleicht erinnern wir uns an einen schlimmen Unfall, an die Zeit auf einer Intensivstation, die Not, die Angst oder an eine gescheiterte Beziehung. Viele von uns kennen solche Erinnerungen, die auch schmerzen können. Aber dann gibt es auch die andere Erfahrung, die gerade in solchen schwierigen Zeiten aufscheinen können. Die Erfahrung, die das Volk Israel gemacht hat. Gott hat uns an der Hand genommen. Er ist mit uns gegangen. Gott hat geschützt und getragen. Vielleicht haben wir sogar gespürt, was das heißt, von guten Mächten wunderbar geborgen zu sein. Vielleicht haben wir auch Erinnerungen an eine intensive erste Zeit im Glauben, an starke und tragende Gemeinschaft mit Gleichaltrigen und an ermutigende Glaubenserfahrung. Damals war Gott so nah. Vielleicht war die Umkehr, die Bekehrung zu Gott, der Neubeginn, die Taufe eine solche Erfahrung, die prägt. Gott hält dich an der Hand. Hab keine Angst. Gott lässt dich nicht los. Oder einem Brautpaar wird gesagt, halte zusammen in guten und in bösen Tagen. Gott wird bei euch sein. Gott hat uns bei der Hand genommen, sagen sie dann. Aber der Prophet stellt jetzt die Frage, was ist eigentlich daraus geworden? Aus diesen Erinnerungen. Wie hat sich das in der Zeit entwickelt? Was ist daraus geworden, dass Gott gut zu euch war? Gott war mit dir verbündet, ist dir treu gewesen. Und er fragt, und wie war das bei dir danach? Bist du mir treu geblieben? Und es mag sein, dass das an einen wunden Punkt rührt. Am Anfang haben wir vielleicht Gottes Gebote als gute Leitplanken für ein gelingendes Leben, für ein glückliches Leben verstanden und haben uns darin wohlgefühlt. Gott zu lieben, ihm die Treue zu halten. Das war uns wichtig, das Recht des anderen zu achten, sein Lebensrecht, seinen guten Namen, seine Ehe, die Freiräume, die der andere zum Leben braucht. Das sind die Gebote Gottes. Und wir haben gesagt, das wollen wir verbindlich tun. Dazu wollen wir stehen. Wir sind sein Volk und er soll unser Gott sein. Und trotzdem, wie ist es weitergegangen? Vielleicht gab es eine Zeit voll Leidenschaft und Engagement. Vielleicht starke Erfahrungen mit Gott und Erfülltsein von neuen Gedanken und Impulsen für den Glauben. Und dann fordert natürlich auch die Ausbildung ihr Recht. Die Arbeit ist wichtig, andere Prioritäten stehen hinzu und natürlich steht die Familie auch an erster Stelle. Und wir hatten Mühe, alle Anforderungen unter einen Hut zu bringen, alles zusammen noch irgendwie am Laufen zu halten, dass es noch klappt. Und manchmal blitzte dann bei uns ein Verdacht auf. dass vielleicht Gott uns vielleicht den Spaß, alles was Spaß macht, doch nicht so gönnt. Wir hatten sicher Freude daran, auf eigenen Füßen zu stehen, uns einen eigenen Platz im Leben zu erarbeiten. Wir strengten uns an, wir wollen weiterkommen und irgendwann war das gar nicht mehr so wichtig, dass Gott auch für mich sorgt, dass Gott uns trägt und führt. Irgendwie kommt man alleine auch ganz gut zurecht. Und dann irgendwann stellt man erstaunt fest, dass das Leben ohne Gott sich ganz angenehm gestalten lässt. Was ist daraus geworden, dass Gott so gut zu uns war? Hat unser Glaube Schritt gehalten mit Gottes Güte? Hat unsere Dankbarkeit für seine Fürsorge sich erhalten, sich durchgehalten? Wenn man ehrlich ist, muss man wahrscheinlich sagen, manchmal hat meine Hand losgelassen. Manchmal hat vielleicht nur Gott mich festgehalten. Man kann jung sein ohne Gott, man kann arbeiten ohne Gott, man kann erfolgreich sein und Geschäfte machen ohne Gott, man kann seine Kinder erziehen ohne Gott. Und man kann auch den Sonntag ganz gut rumbringen ohne Gott. Und wie so in einer Beziehung, wie in einer Ehe, entsteht dann aus Resignation Enttäuschung und aus Enttäuschung entsteht Bitterkeit und Bitterkeit führt irgendwann zu Gleichgültigkeit, zu Desinteresse oder zu Ressentiments, zu ich will ihm auch was oder ich will nicht mehr. Bei Gottes Geschichte mit uns geht es um seinen Segen, darum, dass er uns liebevoll an der Hand gefasst hat. Aber es geht auch um gescheiterte Erwartungen und Träume. Und der Prophet Jeremia redet von der Trauer Gottes. Ich habe mich mit ihnen verbündet, aber ihnen war das nicht so wichtig. Sie haben sich nicht daran gehalten. Der Prophet Jeremia lebt in einer schweren, in einer umkämpften Zeit. Er hatte die schwere Aufgabe zu verkünden, dass Gott enttäuscht war, dass es nicht mehr so weitergeht, wie es gewesen war. Die Stadt Jerusalem wurde belagert, das Königreich war zerbrochen, das, was an Königtum, an Tempel, an Glauben da war, ging nach und nach den Bach runter. Und dann saß Jeremia im Gefängnis, im Wachthaus. Außen war die Stadt belagert, innen war er gefangen, weil er alles in Frage gestellt hat von Gott her. Und er war umkämpft von innen und außen. Und da sagt der Prophet Jeremia nicht, es ist alles gut. Jeremia sagt, es ist etwas zerbrochen. Es ist etwas kaputt gegangen. Die Abmachung wurde gebrochen. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk ist gescheitert. Das macht natürlich die Stimmung kaputt. Das führt zu Streit und zu schlechten Gefühlen. Aber es ist ehrlicher, sich ein Scheitern einzugestehen, das Ende anzusprechen, offen darüber zu reden, weil nur so gibt es einen Neuanfang. Wenn wir von Menschen enttäuscht sind, dann mögen wir nicht mehr. Dann brechen wir die Verbindung ab. Dann eben nicht. Wir schmeißen den Krempel hin. Dann macht euren Dreck doch alleine. Vielleicht sagen wir sogar, die sollen mich kennenlernen. Ja, Gott sagt auch, die sollen mich kennenlernen. Und am Anfang und an vielen Stellen im Buch Jeremia hört sich das durchaus drohend an, hört sich das erschreckend an. Wie soll's weitergehen, wenn Gott sagt, die sollen mich kennenlernen? Aber hier, in diesem kleinen Buch, in diesem Trostbuch, in der Mitte des Buchs Jeremia, da sagt Gott, ihr sollt mich kennenlernen, dass ich wie ich bin, dass ich zu euch stehe, dass ich wunderbar bin. Ihr sollt mich wirklich kennenlernen. Ich will mit euch weitergehen. Der alte Bund ist zerbrochen, aber ich halte an dem Bund fest. Ich will einen neuen Bund mit euch machen, der unkündbar und unzerreißbar ist. Wie sieht dieser neue Bund aus? Wie kann er noch aussehen? Wie sieht ein Bund aus, wenn sogar Gott mit seinen besten Gedanken gescheitert ist und nicht mehr weiterkommt? Kann so Gott sich wandeln? Kann Gott neue Ideen haben, neue Wege versuchen? Das ist für uns manchmal fremd, das so wahrzunehmen, wie fantasievoll Gott ist, um auf unsere Situation einzugehen. Es sind drei Gesichtspunkte, die diesen neuen Bund kennzeichnen. Der erste: Im neuen Bund ist Gottes Weisung den Menschen auf das Herz geschrieben. Wir haben es eben gelesen. Gott will seine Weisung, sein Wort, sein Gesetz auf unser Herz schreiben, sagt er dem Volk Israel. Was bedeutet das? Das Herz ist für uns eine Pumpe, die alle unsere Organe mit Blut versorgt. Das Herz schlägt vielleicht 42 Millionen Mal im Jahr und hoffentlich lässt es kein Mal aus. Aber für das hebräische Denken war das Herz noch die Mitte der Persönlichkeit, der Sitz der Vernunft, das Entscheidungszentrum, das Zentrum, wo mein Charakter geformt ist und wo mein Weg gefunden wird. Und dieses Entscheidungszentrum, da will Gott seine Weisung, seinen Willen einprägen. Gott geht es nicht um die Einhaltung von Vorschriften. Das war sowieso schief gegangen. Gott will uns verändern. Gott will sich in unseren Charakter einschreiben. Er will uns prägen. Ich will das an einem Beispiel veranschaulichen. Ihr kennt vielleicht den Maler und Künstler Gustav Klimt. In Wuppertal waren vor einiger Zeit auch schöne Ausstellungen mit ihm. Es war ein bedeutender Maler des Jugendstils und er hat viele Frauen gemalt. Eines Tages erhielt Klimt von der Baronin Sonja von Knips, so hieß die Dame wirklich, den Auftrag, ein Porträt von ihr zu malen. Er überlegte sich das und er sagte zu, unter einer Bedingung. Er wollte kein glattes Modeporträt machen, nicht etwas, wo alle Schwierigkeiten geglättet, wo eine idealisierte Figur auf dem Bild steht, sondern er wollte ein Bild zeigen, Bild malen, das das Innerste der Persönlichkeit zeigt, mit allen ihren Schwierigkeiten und Schwächen, aber auch mit ihren Stärken. Matthias, kannst du vielleicht das Bild mal uns zeigen? Er wollte an ihrem Leben teilnehmen, er wollte sie besser kennenlernen, um dann die Baronin so zu malen, wie sie wirklich ist. Die Baronin war nämlich nach den gesellschaftlichen, nach den allgemeinen Maßstäben nicht unbedingt eine Schönheit. Sie war vom Leben gezeichnet, von einem harten Leben und sie litt an einer schweren Krankheit. Das ist nicht unbedingt die ideale Voraussetzung für ein Porträt, in dem alles tipptopp sein soll. Und nach einer langen Zeit der Beobachtung und der Begleitung malte der Künstler Gustav Klimt nun dieses Porträt. Und als es fertig war, sah das Bild der Baronin überhaupt nicht ähnlich. Auf dem Bild sah man eine kraftvolle Frau, eine Frau mit einer ganz besonderen Ausstrahlung. Die Baronin war sicher leicht geschmeichelt und hängte das Bild in ihren Salon, lebte mit dem Bild. Und dann geschah nach und nach über viele Jahre etwas Unglaubliches. Wenn einige Jahre später der Künstler die Baronin besuchte, ihr begegnete, dann erschrak er fast. Die Baronin hatte ihre depressive Anmutung verloren. Sie war eine andere geworden, war innerlich dem Porträt ähnlicher geworden und auch äußerlich. Und nach merkte man, dass sie dem Porträt wie aus dem Gesicht geschnitten war. Hatte der Künstler Gustav Klimt etwas an ihr bemerkt, was vorher noch nicht sichtbar gewesen war? Oder hatte sie sich total verwandelt und hatte sich an diesem Bild etwas gefunden, was auch zu ihr gehörte, eine Möglichkeit gefunden, wie sie leben konnte? Hatte Klimt etwas an ihr entdeckt, was sie jetzt aktivieren konnte? Vielleicht hatte durch das ständige Betrachten des Bildes die Baronin sich immer mehr unbewusst in diese schöne Frau auf dem Porträt verwandelt. Der Künstler malte einen Entwurf von ihr und sein Modell wurde dem Entwurf immer ähnlicher, nicht umgekehrt. Wie durch ein Wunder. Gott hat einen Entwurf von uns. Er weiß, wie er uns gedacht hat. Und diesen Entwurf schreibt er in unser Herz. Gott spricht: Ich will meine Weisung in euer Inneres geben. Ich will es auf euer Herz schreiben. In den Worten der Beispielgeschichte gesagt: Ein Bild von uns hängt er in unser Herz. Und auf diesem Bild sind wir so, wie Gott uns sieht. Mit all den Möglichkeiten, die wir noch nicht genutzt haben. Mit all den Chancen, all den Potenzialen. Aber auch mit all den Gefahren, die in uns sind. Und dieses Bild, an diesem Bild können wir uns entwickeln. Indem wir dieses Bild anschauen, entwickeln wir uns immer mehr zu dem, der wir sein sollen. Vielleicht ein anderes Beispiel. Der Kirchenvater Augustin. Er lebte damals in Nordafrika. Hatte in seinen Bibelkommentaren immer wieder gesagt: Liebe und tu, was du willst. Dillige et quod vis fac. Das kann man sicher missverstehen, als Erlaubnis für alles, so wie ich es will. Aber es steckt etwas sehr Wahres darin. Liebe und deine Liebe wird dich verwandeln. Deine Liebe wird dich dem ähnlich machen, was du liebst. Der zweite Gesichtspunkt: Wenn wir von Gott gelehrt sind, dann erkennen wir einander an, dann gehen wir anders miteinander um. Wir haben gelesen, ich habe gelesen, es wird keiner den anderen noch ein Bruder, seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn, sondern alle sollen mich erkennen, die Kleinen wie die Großen. Wenn das die Basis ist für unser Miteinander, wenn das die Basis ist für eine Gemeinschaft, dann ändert sich unser Umgang miteinander. Dann kann ich nicht dem anderen meine Meinung, meinen Willen aufzwingen. Kann ich ihm nicht sagen: So ist es und das musst du glauben, dem musst du dich fügen oder du bist eben falsch. Denn Gottes Reden kann mit jedem von uns persönlich sein. Das, was Gott uns ins Herz legt, das ist vielleicht für jeden das, was er braucht. Und Gott geht mit jedem unterschiedliche und ganz persönliche Wege. Und wenn wir verstehen und einander annehmen als Menschen, die von Gott belehrt sind, dann respektieren wir auch, dann müssen wir auch lernen, diese unterschiedlichen Wege zu respektieren. Und achtsam darauf zu sein, was Gott in die Schwester, in den Bruder gelegt hat. Es bleibt natürlich dabei, dass wir unterschiedliche Meinungen haben werden. Es gibt so viele Kirchen, wie es unterschiedliche Meinungen gibt. Und in jeder Kirche gibt es so viele unterschiedliche Meinungen wahrscheinlich wieder Menschen. Sind. Aber es ist ja eine Frage des Respekts, ob ich verstehe, Wir sind zwar unterschiedlicher Meinung, aber mein Gegenüber ist ein Mensch des Gebets, ist ein Mensch, der vor Gott steht und der eine geprägte Lebensgeschichte hat mit Gott. Und ich muss ihn als solchen nehmen und kann ihn als solchen respektieren. Und ich kann darauf achten, was er mir zu sagen hat, wovon ich profitieren kann. Auch wenn wir grundsätzlich unterschiedlicher Meinung sind, wenn wir uns nicht einigen können in grundlegenden Dingen, aber vielleicht hat der andere von Gott gerade dieses Körnchen Wahrheit anvertraut bekommen, das für mich wichtig ist und das für mich fehlt. Oder vielleicht ist die Meinung des anderen genau diese andere Seite der Münze, die bei mir immer ausgeblendet war, die ich nicht ausdrücken konnte. Und zusammen ergibt es ein Ganzes. Beide Seiten der Münze ergeben die ganze Wahrheit. So lernen wir, aufeinander zu achten und voneinander zu hören. Und selbst wenn wir mit Menschen Umgang haben, mit Menschen kommunizieren, die nicht vor Gott stehen, die sich als Nichtchristen oder als Nichtgläubige verstehen, dann muss ich doch, kann ich doch immerhin noch akzeptieren, dass der andere einen Weg, meinen Weg nur dann mitgeben kann, wenn er auch von Gott gelehrt ist. Wenn Gott auch mit ihm, auch ihm das mitteilt. Ich kann ihm nichts überstülpen, was Gott nicht für ihn vorbereitet hat. Und das Dritte, was im neuen Bund, was den neuen Bund von Grund auf kennzeichnet, er soll nicht mehr scheitern. Wenn der Bund vorsieht, dass er gebrochen werden kann, dann steht er bald am Ende. Dann ist er bald gebrochen. Aber im neuen Bund werden wir frei von der Macht der Sünde. So wie Gott voller Barmherzigkeit ist, so wie er zu uns stehen will, trotz unseres Widerstandes, so ist auch Jesus voller Barmherzigkeit. Und so ist er gekommen, um unsere Sünden zu tragen, um uns frei zu machen, damit wir immer wieder neu im Bund und in Verbindung mit Gott stehen können. Denn es war in der Nacht, als alle Jünger versagt haben. In der Nacht des grünen Donnerstag, als schließlich Jesus alleine war. Ohne seine Freunde, in der Nacht der Müdigkeit, in der Nacht des Verrats, in der Nacht der Verleugnung. In dieser Nacht, in der der Treuebund zwischen Jesus und seinen Jüngern zerbrach. In dieser Nacht und in vollem Wissen von dem, was auf ihn zukam, nahm Jesus das Brot und zerbrach es. Und er sprach, schaut her, so wie dieses Brot zerbricht, so werde ich zerbrechen, so werde ich zerbrochen werden. Und wenn ich zerbrochen werde, dann werde ich für euch zerbrochen, damit euer Bund mit Gott nicht mehr zerbrechen kann, damit euer Bund mit Gott unzerbrechlich, unzerreißbar, dauerhaft bleibt. Und deshalb dürft ihr alle jetzt davon nehmen. Deshalb schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich will, so spricht Gott, ihre Missetat vergeben. Ich will ihrer Sünde nie mehr gedenken. Und das wollen wir jetzt miteinander feiern.